keine Utopie.
Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Empathie ist keine Utopie. Mein Name ist Lukas Bechtle und ich habe wie gewohnt meine beiden Co-Hosts Maria Meiler und Heiner Torburg mit dabei. Und heute werden wir uns um ein Thema kümmern, was sich rund um den Bereich Leadership in einer Welt ohne Grenzen dreht. Wir werden dazu immer wieder zurückgreifen auf eine Studie von Deloitte, die Human Capital Trends 2023, und werden natürlich wie gewohnt in unserem Podcast auch immer wieder das Thema Empathie mit aufnehmen, beziehungsweise was für eine Rolle spielt natürlich die Empathie auch für Personen in einer Leadership-Rolle in der aktuellen Welt. Genau, vielleicht würde ich da gerne direkt mal starten mit einer Frage an die Maria. Maria ist ja in vielen, sage ich mal, Transformationsprojekten seit vielen Jahren immer wieder unterwegs oder führt diese an und hat natürlich damit an möglichen verschiedenen Führungskräften zu tun. Daher meine Frage an dich, wie siehst du die Anforderungen an eine Führungskraft an in einer Welt ohne Grenzen?
Ja, sehr, sehr spannende Frage, weil in der Tat, also worauf du fokussierst, nämlich wie wird das geführt, ist, glaube ich, auch eine der Kernfragen in Transformationen. Und was kann man dazu sagen? Also zum einen hängt es ein bisschen davon, also nicht nur ein bisschen, es hängt stark davon ab, wo ein Unternehmen heute steht und wo es sein möchte, beziehungsweise manchmal auch muss. Das heißt, diese Zielsetzung zu betrachten, ne, und das Businessmodell dahinter ist einfach ganz wesentlich, um dann zu verstehen, was brauche ich darin für ein Leadership heute versus morgen? Wie groß ist dieser Gap und was muss dazwischen dann passieren, dass ich dahin komme? Ich mache jetzt mal ein total praktisches Beispiel. Wenn ich ein Unternehmen habe, das Autos verkauft und Autos verkaufen per se nicht mehr das Businessmodell ist, sondern an sich Mobilität und man dazu sehr viel mehr verstehen muss, wie findet denn überhaupt Mobilität der Zukunft statt, wie findet die in einem schönen Land statt, bei entsprechenden Zielgruppen und Subgruppen und so weiter und so fort, gehe ich in ein Feld hinein, das ziemlich viele unbekannte Parameter beinhaltet. Um diese Parameter, erstmal diese Akzeptanz zu schaffen, das ist unbekannt, zweitens, um überhaupt diese Fragestellung zu stellen, welches Problem wollen wir denn lösen, ne? Brauche ich ein Leadership, das diese Offenheit mitbringt, die Antwort nicht zu kennen. Das heißt, wenn schon die Führungskraft nicht weiß, was es ist, kann ich auch nicht als Führungskraft meinem Team die richtige Antwort an die Hand geben, wie in einem standardisierten Prozess. Das heißt, ich muss eine Führung anwenden, ne, die Leute in den Teams und in der Organisation dazu befähigt und auch erstmal motiviert, diese Fragestellung ausfindig zu machen, die Probleme zu analysieren und darauf basierend dann die nächsten Schritte für ein Unternehmen und für ein eigenes Business wiederum zu schaffen, um zu verstehen, welche Produkte genau brauchen wir dann dafür. Und diese Fähigkeit bedarf unglaublicher Empathie und auch unglaublicher mentaler Stärke. Denn das ist ein ständiges Leben in Unsicherheiten, in denen die typische Kontrolle eines Managers keine besonders gute Anwendung mehr hat, aus meiner Sicht. Und das ist etwas, was ich in Projekten tatsächlich ganz oft beobachte, das ist eine Herausforderung für Führungskräfte, die gewöhnt sind, typischerweise zu exekutieren und zu managen, ne? Und jetzt in etwas hineintappen, wo sie selbst nicht die Antwort kennen, darauf vertrauen müssen, dass ein Kollektiv diese findet, ohne zu wissen, was eigentlich überhaupt zu lösen ist.
Ja, verstanden. Du hattest es auch gerade eben kurz erwähnt, von Führungskräften, die normalerweise alles kontrolliert haben. Für die Fälle ist es natürlich besonders schwer. Mir fällt da natürlich sofort ein Thema ein, was am Ende des Tages auch Führungskräfte, die vielleicht damit Schwierigkeiten haben, wirklich loszulassen oder Leute zu empowern, was so eine gewisse Sicherheit geben kann. Und das ist natürlich schon das Thema Technologie beziehungsweise Daten, die heutzutage immer weiter genutzt werden. Einerseits für Firmenwachstum, andererseits aber auch in der Kommunikation mit Mitarbeitern. Und ich glaube, dass das natürlich auch Bereiche sind, besonders wenn man wirklich viel mit Daten arbeitet, die natürlich trotzdem eine gewisse Sicherheit geben, auch wenn ein Team beispielsweise überall zerstreut ist und von allen möglichen anderen Orten arbeitet und man eben nicht mehr diesen täglichen Kontakt hat und diese tägliche, wie du es genannt hast, Kontrolle.
Wie ist das in eurer Erfahrung für, sagen wir mal, das, was du jetzt gerade nennst? Worauf schaut ihr denn, wenn ihr Personen für ein Unternehmen rekrutiert? Das kann ja zum einen mal tatsächlich eine Art von CDO-Rolle sein. Zum anderen können das ja auch andere Schlüsselrollen sein, die sich dem anheften, die es vielleicht in dem Sinne noch gar nicht gibt, die sich in irgendeiner Form mit Daten beschäftigen, mit Infrastrukturen beschäftigen und dann integrieren müssen in ein Haus, das das noch gar nicht vorgesehen hat. Worauf achtet ihr da besonders?
Ja, also lustigerweise ist das Wichtigste bei unseren Suchen immer noch die Persönlichkeit. Also am Ende des Tages muss besonders das, wie du schon gesagt hast, eine sehr empathische Person sein, die auch weiß, wie man die Leute mitnehmen kann. Braucht natürlich ein gewisses Verständnis. Die müssen wissen, wie arbeitet man mit Daten? Welche Daten kann man auch auswerten? Dann geht es ja immer wieder darum, irgendwie, wie kriegt man daraus neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsbereiche raus. Aber grundsätzlich ist bei uns eigentlich die Frage Nummer eins, ist es eine Person, wenn es besonders um Innovationen oder Transformationsgeschichten geht, die einfach Leute entsprechend auch in einer Leader, wirklich eine Leaderrolle mitnehmen kann. Also wirklich auch die Angst den Personen nehmen kann. Viele Leute haben ja Angst, wenn es um neue Innovationen oder Transformationen geht. Und aber natürlich das genauso gut auch, sage ich mal, nach oben oder in die allgemeine Strategie projizieren kann. Oder, Heiner, stimmst du mir dazu?
Ich muss gerade lachen, aber ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und dann komme ich wieder zurück auf die Frage. Ich lebe ja, wie ihr wisst, in Frankfurt. Frankfurt hat viele Bürotürme. Und in Frankfurt geht seit geraumer Zeit die Angst um, dass durch die Veränderung mit Homeoffice und so diese Türme mittelfristig leer werden. Diese Angst ist ja schon berechtigt und da kann man sich ja überlegen, was macht man mit diesen Türmen, wenn sie sich entleeren? Macht man Wohnung draus oder werden sie am Ende des Tages verschrottet? Keiner weiß im Augenblick. Aber die FAZ hat vor wenigen Tagen einen sehr interessanten Kommentar abgegeben. Die Büroflächen in Frankfurt werden sich nicht verringern. Da habe ich nochmal gelesen, gesagt, jetzt muss ich mal gucken, was die Erklärung ist. Die Erklärung ist, dass die Büros sich wandeln, verändern. Denn wenn du deine Leute wieder teilweise zumindest in die Büros zurückholen willst, dann musst du die Büros völlig neu gestalten. Und das machen sie. Das heißt, die Büroflächen werden sich nicht verringern, sondern sie werden für diejenigen, die im Büro sind, wesentlich angenehmer werden. Es werden Landschaften, Bürolandschaften entstehen. Und dadurch kann jetzt demnächst durch die Stadt Frankfurt ein großes Aufatmen gehen. Denn das Fürchterliche wäre ja, wenn tatsächlich die Büroräume leer werden. Aber die Menschen haben eine Lösung gefunden. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Es kommt ja immer darauf an, in den Leadership-Etagen die richtigen Persönlichkeiten zu installieren. Darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, dass am Ende des Tages Persönlichkeit ausschlaggebend ist. Und dazu gehört natürlich das Thema Empathie, denn empathische Persönlichkeiten sind eher auf der Siegerstrecke als Persönlichkeiten, die nicht wissen, was Empathie bedeutet. Insofern, gerade wenn wir jetzt nach vorne blicken und sagen, da sind keine Grenzen mehr. Die Innovation, die auf uns zurollen, kann sich der eine oder andere mit Sicherheit noch nicht richtig vorstellen. Was wird denn mit den Funktionen? Lösen die Funktionen sich auf? Gehen wir jetzt nur noch auf Fähigkeiten? Wie läuft es in Zukunft mit Diversity und diesen Geschichten? Wir stehen ja da. Auch da stehen wir ja eigentlich erst am Anfang. Das heißt, was auf die Führungspersönlichkeiten zurollt, ist die Anforderung, ich will jetzt nicht sagen totaler Flexibilität, aber wirklich alle Vorurteile, alles, auch was im Unterbewusstsein ist, versuchen loszuwerden und mit großem, weitem Blick in die Zukunft schauen. Denn sonst wird das im Chaos enden. Wir haben ja heute, das weißt du genauso gut wie ich, auf den Führungsetagen ja immer noch sehr, sehr viele Leute, die lieber kontrollieren als motivieren. Und die sind damit eigentlich zum, wie soll ich das mal nennen, zur Frühverrentung verdonnert, wenn sie sich nicht dramatisch schnell ändern. Denn wenn sie sich nicht ändern, beziehungsweise durch neue Vorbilder auf der Leadership-Etage ersetzt werden, dann werden sie keine Leute mehr kriegen, die Unternehmen. Denn insbesondere die junge Generation macht uns das ja vor, dass sie wissen um ihre Stärke und sie sagen, ja, ich bin leistungsbereit, aber es muss Spaß machen. Ich gehe nicht zu einem Unternehmen, nur damit ich Geld verdiene. Der Spaß oder auch der Lustfaktor, wenn der gering ist, dann entweder kommt er gar nicht erst oder wir gehen nach 2 Wochen wieder. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die auch auf die Personalberater natürlich zukommt. Viel stärker als in der Vergangenheit, den Schwerpunkt auf die Persönlichkeit zu legen.
Vielen Dank dafür, Heiner. Ein Aspekt, den ich ganz besonders interessant fand, den du nanntest, ist das Thema Diversität. Denn Diversität wird manchmal so in den Raum gestellt als etwas, das man haben muss. Ja, die Diversität klingt manchmal so ein, wie so ein fast schon dogmatisches Vorgehen. Und dabei hat die Diversität an sich ja eine ganz, ganz wichtige Funktion in dem Bereich Veränderung und Innovation. Denn sobald ich auf etwas eben Ungewisseres zugehe, vielleicht sogar angefangen, weil ich verstehe noch nicht mal, was ich zu lösen habe, sind mehr, also unterschiedliche Perspektiven von Vorteil. Und unterschiedliche Perspektiven bekomme ich durch eine diverse Aufstellung des Teams. Und die endet ganz sicher nicht bei einer Frage von Geschlechtern und Kulturen, sondern fängt eigentlich erst richtig dort an, wo ich mir Persönlichkeiten angucke. Ja, was ihr auch sagt, ja, verschiedene Persönlichkeiten zusammenbringen. Und das ist eine Herausforderung für manche Manager, Leaders, denn Diversität muss man schon auch führen können und wollen. Das heißt, ich habe hier, grundsätzlich lebe ich in einem Raum, in dem Konflikte vermutlich Alltag werden. Allein schon aufgrund der unterschiedlichen Verhaltensweisen, der ungeschriebenen Regeln, der Gedanken und Emotionen, die bei diversen Persönlichkeiten oder unterschiedlichen Persönlichkeiten auch sich völlig unterschiedlich äußern und unterschiedlich getriggert werden. Das heißt, ich habe dann vielleicht sogar noch eine Spannung im Raum, weil die Situation per se schwierig ist. Das heißt, ich muss mit Konflikten gut umgehen. Ich muss auch gleichzeitig damit umgehen, dass die Dinge wirklich ungewiss sind, in denen sich so ein Team als auch ich als Führungskraft bewege. Und dazu braucht es diese Empathie, erstmal zu verstehen, was braucht dieses Team? Was brauchen vielleicht gerade Einzelne darin? Und die emotionale Intelligenz dazu, das in eine Führungshandlung zu übersetzen.
Ja, aber es kommt erschwerend hinzu, dass sich ja in den letzten Jahren das Thema, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, leider in eine negative Richtung verwandelt hat. Wertschätzung heutzutage ist deutlich geringer, als man es früher gewohnt war. Integrität, Anstand, Tonalität und so weiter, alles schwierig geworden. Und wenn ich mir ansehe, wie Kandidaten zwar Verträge unterschreiben, aber gar nicht erscheinen. Ich rede jetzt nicht von CEOs, also denn da ist das Gott sei Dank nicht so. Aber auf dem Weg nach oben, da kann ich nur sagen, was ist denn hier eigentlich los? Da wird sich nicht entschuldigt, da wird sich nicht erinnert, dass man da irgendwie eine Zusage abgegeben hat. Nö, die tauchen einfach nicht mehr auf. Das hat es früher in dieser Form nicht gegeben. Und wenn ich mir das jetzt da kommt ein Clash auf uns zu. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Clash bezeichnen soll. Aber auf der einen Seite hast du diese negative Entwicklung im Umgang miteinander. Und auf der anderen Seite kommen Herausforderungen, wo du nur überleben kannst, wenn genau das anders läuft. Und das fängt ja bei der Kommunikation an. Wenn wir sehen, bei Restrukturierung, da wird nicht vernünftig kommuniziert, die Leute sind alle in Angst und Panik, wen trifft es denn jetzt? Da braucht es ja ganz andere Dinge, da braucht es einen völlig anderen Leadership-Style, um dahin zu kommen, ganz ehrlich, das ist noch ziemlich weiter weg.
Ja, Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir, man braucht Leute, also Führungspersonen, die einfach auch extrem viel Mut haben. Weil ich glaube, was wir unterschätzen, ist die Angst, die bei jedem mitspielt, auch Leute, die dann vielleicht nicht antreten, wie du, Heiner, vorher meintest. Es gibt viele Leute, die haben einfach Angst vor der Veränderung, die haben Angst vor Verantwortung. Es ist einfach nicht mehr dieser gerade Karriereweg, den man früher mal hatte, wo man wusste, man ist in einer Branche und arbeitet sich da einfach Schritt für Schritt nach oben und kennt eigentlich das, was auf einen zukommt. Gibt's einfach nicht mehr. Es ist am Ende des Tages, wie wir schon beim Titel gesagt haben, eine Welt ohne Grenzen. Das heißt, es kann in jede Richtung gehen. Ich bin voll und ganz auch der Meinung von Maria zu dem Thema Diversität, in dem Sinne nicht irgendwie Gender, sondern ich sehe allein schon Diversität bei Branchen beispielsweise an, dass man sich in die Automobilbranche jemanden aus dem Retail reinholt. Der hat einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf gewisse Sachen hat. Und wenn man da wirklich ein Leadership-Team zusammenkriegt, was aus unterschiedlichsten Backgrounden kommt und da wirklich die Köpfe zusammensteckt, dann glaube ich, hat man ein Team, was tatsächlich auch zukunftsfähig ist, wo man sich auch gegenseitig vielleicht auch mal die Angst nehmen kann. Aber auch das funktioniert ja nur, wenn man zu seinen Mitmenschen entsprechend, sage ich mal, höflich, offen, nett ist und natürlich auch in beide Richtungen empathisch ist. Also auf der gleichen Führungsebene, als auch runter, als auch hoch.
Und wisst ihr, was ich da besonders spannend finde, genau an dem Punkt, den du jetzt auch nennst, Lukas, die Offenheit, dass es hier auch einfach mehr Arbeit am Menschen braucht. Denn ich finde immer noch, oder immer, also würde ich sagen, jetzt auch über alle Generationen hinweg, diesen Ansatz, lasst uns effizient sein. Ja, das müssen wir doch jetzt effizient machen. Wir haben jetzt nur eine Stunde Meeting. Lasst sofort einsteigen. Das ist jetzt bloß ein Beispiel. Und dabei kann ich dann die Gesamteffizienz weit erhöhen, wenn ich es schaffe, einen gewissen Anteil auch in die menschliche Verbindung zu stecken. Ja, und diese klassischen Phasen, die ein Team nun mal durchläuft, von, ja, wo eben auch Storming, also in Konflikt liegen und sich zueinander finden, ne, bevor ich überhaupt mich formen kann, normen kann und dann performen kann, diese Zeit ist einfach zeitaufwendig. Und da darf ich nicht in diesem Moment nach Effizienz brüllen, sondern ich muss hier bewusst Ineffizienz zulassen im Sinne von, ich setze bewusst Zeit in Teaming. Ob das heißt, das mache ich am Anfang von einem Meeting oder ich mache das einfach selektiv in bestimmten Tagen, indem ich die ich dediziert nur der Teamarbeit widme oder was weiß ich, allem zusammen. Das ist dann dem Methodenkoffer geschuldet. Nur trotzdem brauche ich diese Gewissheit, wenn die Zeit, die ich in ein Team setze, um diese psychologische Sicherheit zu schaffen, ist Notwendigkeit, um hinterher ein Ziel überhaupt erreichen zu können und nicht die Hälfte der Mannschaft zu verlieren. Und zweitens dann danach auch effizient an bestimmten Hebeln und Initiativen arbeiten zu können, die es dazu braucht, um es zu erreichen.
Ja, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Das Problem, das ich nur sehe, und das betrifft uns ja alle. Es fängt ja immer oben an. Wir können ja nicht die Umgangsveränderung auf der untersten Etage beginnen. Da haben wir Leute, insbesondere die jungen Leute, die, glaube ich, sehr aufgeschlossen sind. Aber es muss ja oben anfangen. Du brauchst ja oben Führungskräfte, Leader, die die Veränderung nicht nur anstoßen, sondern durchziehen. Die offen mit offenem Visier umgehen, die da oben die Wertschätzung predigen. Das heißt aber, wir müssen da oben verändern. Und das ist schwierig, weil das Empathiepotenzial begrenzt ist. Das wissen wir ja. Und Empathie selbst kann man im Übrigen ja auch nicht lernen, wie wir wissen, sondern die muss eigentlich da sein. Das Potenzial muss da sein und es muss geweckt werden. Das kann man aber nur in den frühen Jahren. Also das zusammenzubringen, die Bereitschaft unten, die Jungen, die jetzt die Einsteiger, mit denen, die da oben seit vielen Jahren die Geschäfte leiten, das wird verdammt schwierig.
Hm. Und schmerzhaft. Da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir vollkommen zu. Schmerzhaft vor allem. Und vermutlich wird der Schmerz nicht umgangen werden können. Vermutlich ist er einfach Teil des Prozesses.
Ja. Das ist ja nur.
Das denke ich auch. Ich glaube tatsächlich, was schon natürlich ein Punkt ist, was ja auch viele Unternehmen immer wieder versuchen, ist einfach diesen Generationsaustausch nochmal ein bisschen versuchen zu fördern. Also teilweise gibt es ja Initiativen, wo man sagt, hier der CEO, meine Praktikanten oder sowas in die Richtung. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt und natürlich ist da auch viel PR dabei. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn man wirklich zulässt, dass man auch als sehr erfahrene Führungskraft auf C-Level sich mal wirklich darauf einlässt, wie schaut es denn eigentlich aus, wenn man in meinem Unternehmen neu anfängt? Wie kriegen die Personen das überhaupt mit? Dass man da schon auch auf jeden Fall Learnings rausziehen kann, die man dann vielleicht für sich oder für das Unternehmen einfach positiv nutzen kann in Zukunft.
Ja, absolut. Stimme ich dir 100% zu, Lukas.
Ich muss jetzt die ganze Zeit in diesem Gespräch, was wir führen, musste ich die ganze Zeit daran denken, was ich 2018 schon mal gesagt habe. Da hatte ich mal eine Keynote gehalten auf so einem Festival, einem Startup-Festival. Da ging es darum, wie man, wie Unternehmen sich attraktiv aufstellen für Digital Natives. Das war damals auch das Thema. Inzwischen sind wir ja bei der Generation Z, aber damals waren wir bei den Digital Natives. Und viele dieser Punkte, die jetzt in dieser Deloitte-Studie aufkommen, treffen eigentlich genau auf das, was ich damals gesagt habe. Also dieses ganze Thema Skills anstelle von Jobs. Das Thema, Heiner, was du vorhin gesagt hast, man will am Ende des Tages sehen, dass man wirklich einen Mehrwert auch schafft als Mitarbeiter und nicht einfach nur zum Job kommt, um irgendwie Geld zu verdienen. Es waren alles Sachen, die ich damals schon gesagt habe. Das Thema, was du mit den Frankfurter Offices angesprochen hast, dass die jetzt endlich mal sich überlegen, das Ganze ein bisschen lebenswerter zu machen oder sozusagen Büros in irgendwie ja Orten mit Lebensqualität umzuwandeln. Das hat Facebook ja schon vor 15 Jahren gemacht. Also es sind Sachen, ich glaube, die viele Leute auch schon seit vielen Jahren auf dem Schirm eigentlich haben, aber die werden halt jetzt langsam Realität. Und es zeigt uns wiederum auch, dass wir alles andere als vorbereitet sind auf das, was die Generation Z in 5 oder 10 Jahren haben möchte. Also wir schauen da, glaube ich, auf Zeiten mit viel Veränderung, auf die sich eben auch die Führungskräfte auch auf Top-Ebene einfach einstellen müssen, wenn sie nach wie vor Vorreiter sein wollen.
Ja, und da der normale Mensch Angst vor Veränderung hat, wie wir wissen, kommt es eben ganz entscheidend auf die Führungsetage an. Die muss anders auftreten, die muss positiv auftreten, die muss Vertrauen schaffen, die muss Optimismus schaffen, denn sonst wird das nichts.
Sehe ich genauso. Dann nehmen wir das doch mal als Satz zum Schluss sozusagen. Dann möchte ich mich in diesem Sinne natürlich bei allen Zuhörern bedanken. Wenn euch das gefällt, was wir hier so zu dritt besprechen oder teilweise auch mit Gästen, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns abonniert, uns liked, unsere Posts kommentiert, damit wir natürlich auch immer mehr Leute mit unseren Themen erreichen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ups.
Empathie ist keine Utopie.